Groß geworden Kind geblieben. Erzieherinnen packen aus. Und halt, der Dreck muss weg. Psychohygiene. Ja, das ist nicht so ganz ein einfaches Thema. Irgendwie halt so geht es immer am Anfang, dass unsere Themen nicht einfach sind, gell? Aber es ist tatsächlich ein sehr, ja, in die Tiefe gehendes Thema, weil, wie der Name schon sagt, es geht bei der Psychohygiene nämlich um die Lehre vom Schutz und dem zu erlangen der psychischen Gesundheit. Das ist ein Teilgebiet der Psychologie und wir wollen euch halt einfach ein bisschen was allgemein zur Psychohygiene erzählen, dann natürlich auch, was ist Psychohygiene im Alltag als Erzieherin, also was ist da wichtig mit Kindern und Jugendlichen, was sind so Pflegemaßnahmen eigentlich, damit man quasi die psychische Gesundheit und die Reinlichkeit der Psyche beibehalten kann. Ja, was heißt psychisch gesund sein? Also, das ist ja, man sagt ja ganz oft, du bist nicht ganz sauber. Oder wenn jemand irgendwie komisch ist, dann sagt man, der läuft nicht ganz rund oder irgendwie so. Aber was heißt das jetzt schon, dass jemand psychisch gesund ist? Man sagt ja auch, jeder spinnt auf seine Weise.
Also, deine ganzen tollen Einleitungen waren schon wieder so, Das Ding ist ja, dass es eigentlich ja für jeden so eine eigene Sache ist, wie man sich als psychisch gesund einschätzen würde. Aber es gibt natürlich da schon so ein bisschen Orientierungspunkte, die man sagt, dass jemand psychisch gesund ist. Das heißt zum Beispiel, dass derjenige sich in dem Zustand des Wohlbefindens befindet. Er fühlt sich produktiv, aktiv, kann seine Fähigkeiten ausschöpfen und derjenige, der sich psychisch gesund fühlt, ist auch in der Lage, normale bis schwierige Lebensbelastungen zu bewältigen.
Ja, das ist quasi so, sagen wir mal, der Standard, oder? Man kann dazu sagen, es ist so der Standardmensch, der quasi in der Arbeit, im Familienleben und so weiter gut bestehen kann. Diese psychische Gesundheit, die kann quasi durch verschiedene Faktoren ja gefährdet werden. Da gibt's so drei, sag ich mal, große Faktoren. Das eine sind zum Beispiel Umweltfaktoren. Also man sagt, dass die Kultur und auch der Glaube können da Einfluss drauf nehmen. Es gibt ja auch Religionsrichtungen. Eigentlich sind es dann mehr so Sekten, die können ja sehr belastend sein. Es gibt manche Kulturen, da ist vielleicht, weil die Frau noch nicht so diese wahnsinnige Anerkennung hat, ist es sehr belastend für die Frau zum Beispiel. Natürlich ist die Wirtschaftslage und auch die allgemeine Soziallage, in dem Fall jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel, ganz entscheidend, ob ich schneller psychisch, sag jetzt mal, dreckig wäre oder auch nicht. Dann gibt es noch soziale und gesellschaftliche Verhältnisse, also wo in der Gesellschaft stehe, was ist so mein Status, beziehungsweise welche Lebens-, Lern- oder Arbeitsbedingungen finde ich vor, fühle mich wohl in meiner Arbeit, habe ich ein Dach über dem Kopf, kann ich meine Familie ernähren und so weiter. Und ein ganz entscheidender Faktor, die Möglichkeit, dass ich mein Leben quasi aktiv mitgestalten kann. Der dritte und letzte offizielle Punkt ist dann individuelle Merkmale. Es gibt Menschen, die einfach so von der Genetik her zum Beispiel schneller dazu neigen, emotional zu reagieren oder schneller an ihre Belastungsgrenze kommen. Und dann gibt's natürlich nur die emotionale und soziale Intelligenz, die da auch mit einspult. Da spricht man zum Beispiel auch davon, dass man sagt, jemand ist in der Lage, mit emotionalem oder sozialem Stress entsprechend besser oder auch nicht so gut fertig zu werden. Und dann natürlich Erfahrungswerte. Also, habe ich schon was Schlimmes erlebt oder habe ich das nicht erleben müssen? Habe ich es erlebt, aber bin da gut aufgefangen worden? Also alles, was so zum Menschen dazugehört.
Ja, oder auch vielleicht so Situationen, wo halt viele Ereignisse aufeinander kommen. Also immer wieder irgendwelche Rückschläge zu erleben.
Ja, und das ist jetzt so ganz allgemein einfach ein bisschen zur Psychohygiene gewesen. Ich meine, früher erklärt sich ja aus dem Wort Psycho und Hygiene eigentlich schon selber. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir Erwachsene da so rational drüber reden und Dinge kennen, wie geht's dann Kinder und Jugendliche?
Ja, bei den Kindern und Jugendlichen ist es so, dass es natürlich ähnliche Faktoren sind wie bei Erwachsenen. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, es sind oft Dinge, die den jungen Erwachsenen oder auch die Kinder viel näher betreffen. Also man kann das auch einfach viel genauer beobachten. Das sind ganz konkrete Situationen, ganz konkrete Erlebnisse bei den Kindern und Jugendlichen, die Kinder da emotional ein bisschen instabiler machen.
Ja, aber weil du bei mir vorher geredet hast von Situationen, die näher sind, also quasi die, was heißt dann näher? Also wenn du hockst jetzt neben mir, das heißt, du bist nah an mir dran, aber was verstehen die Kinder- und Jugendpsychologen unter diesem näher zum Beispiel?
Ja, also da sehen die zum Beispiel, wenn es einen Streit gibt, der ungeklärt ist oder auch einen Streit, der geklärt ist, aber mit den Eltern, mit Freunden, in der Schule vielleicht auch, Trennung der Eltern, dann zum Beispiel, dass auch Freunde wegziehen von den Kindern. Das sind so, Situationen, die einfach näher an den Kindern dran sind. Also alltägliche Situationen, die wir Erwachsenen vielleicht auch schon gelernt haben, damit umzugehen. Da haben die Kinder und Jugendlichen oft eher die Probleme, dass sie da dann eben nicht wissen, keine Strategie haben und deswegen diese Situationen als näher beschrieben werden.
Und näher natürlich auch wie jetzt zum Beispiel irgendein Aktienkurs, der die Wirtschaftslage bestimmt. Ja. Es ist ja auch zum Beispiel so, dass das Kinder tatsächlich auch belasten kann, wenn ich meiner Mama oder meinem Papa schon zum 10. oder 20. Mal gesagt habe, ich mag nicht die Wurst dabei haben auf meiner Brotzeit und dann kriege ich es trotzdem wieder mit. Dann kann das so eine Form von Hilflosigkeit sein, die auch die Hygiene ein bisschen dreckig macht. Oder jeder hat Turnkleidung dabei, aber ich bin schon wieder der wo es nicht dabei hat. Oder wenn ich mal vergessen wäre, beim Abholen im Kindergarten, in der Schule, vom Turnverein oder wie auch immer. Gewaschene Kuscheltiere habe ich total interessant gefunden. Das kann ein richtiges Trauma bei Kindern auslösen, wenn die so eine emotionale Bindung zu dem Kuscheltier haben. Aber es kann auch zum Beispiel einfach nur der Streit mit der Bezugsperson im Kindergarten zum Beispiel, kann das durchaus auch auslösen. Und du im Hort wärst wahrscheinlich auch das mitkriegen, dass Schule ein wahnsinnig naher Faktor sein kann.
Riesengroß, also vor allem bei den Älteren, wenn es um die Noten geht. Tatsächlich um Proben, um Zeugnisse und da merkt man dann schon den einen oder anderen, der dann sagt, oh, ich traue mich nicht nach Hause gehen, weil ich bestimmt wieder Ärger kriege. Oder da, wo man dann schon weiß, okay, der hat einfach eine komplette Strategie entwickelt, seiner Mama die schlechten Noten in Anführungszeichen beizubringen. Also der sagt zum Beispiel auch immer, die Probe lege ich der Mama hin und dann gehe ich raus. Weil er genau weiß, dass wenn er dann flüchtet, er, wenn er heimkommt, nicht mehr ganz so viel Ärger bekommt, weil halt dann eben die Abendroutine beginnt oder solche Dinge. Und da sieht man, dass die Kinder schon auch mit diesen psychischen Belastungen zu kämpfen haben in einer gewissen Art und Weise.
Also dann kann man das, glaube ich, so sagen, jetzt im Vergleich vielleicht eher zum Erwachsenen, ist es bei Kindern und Jugendlichen schon mehr so, dass es alltägliche Dinge sind. Also wir erleben ja einmal als Erwachsene Streit oder einmal eine Trennung, aber bei Kindern ist es doch nur was, das, wo sie vielleicht nicht selber so gut quasi behandeln können oder wieder sauber kriegen. Ich meine, jetzt darf man natürlich nicht sagen, dass jeder Tag, nur wenn man sich mal streitet, das gehört auch zum Leben von einem Ehepaar zum Beispiel auch mit dazu, oder einmal, dass man die falsche Brotzeit dabei hat. Wichtig ist einfach, dass man sagt, es gibt hartnäckigen Dreck. Da gehen wir jetzt dann auch noch ein bisschen drauf ein. Es gibt so diesen alltäglichen Dreck, den man, wenn jetzt dann nachher die Pflegehinweise sozusagen kommen, auch ganz einfach weggedrängt. Also man kann nicht jeden Tag vor allem schützen. Das hat auch ganz wenig Sinn machen. Aber es gibt drei so, ich nenne es jetzt einmal, man kann vielleicht so eine Headline draus machen. Was wichtig ist, um quasi frühzeitig auch zu erkennen, ist ein Kind psychisch dreckig gemacht worden oder nicht?
Ja, diese drei Punkte sind für uns Erzieherinnen einfach ganz wichtig. Der erste Punkt ist die Achtsamkeit. Also das heißt, dass man achtsam mit seinen Kindern und Jugendlichen umgeht, dass man da feinfühlig ist, wenn das Kind eben solche Aussagen trifft, vielleicht auch beim Brotzeitmachen erzählt, dass Mama und Papa sich gestritten haben, dass man da ein bisschen achtsam ist, ein bisschen feinfühlig drauf reagiert, vielleicht auch die ein oder andere Frage stellt. Wichtig ist auch, dass man viel beobachtet. Gibt es Verhaltensänderungen? Ist das Kind aggressiver als sonst? Ist das Kind stiller als sonst? Solche Dinge, die können wir Erzieherinnen auch immer gut beobachten. Und was sich da auch noch mit anschließt, ist eben die Feinfühligkeit, dass man da einfach wirklich auch mit Fingerspitzengefühl dann rangeht an solche Sachen. Eben, wenn man die Fragen stellt, dass man da dann wirklich vorsichtig nachfragt und nicht so ein Elefant im Porzellanladen. Ah, du weißt doch, deine Eltern streiten sich immer oder öfter, das hast du jetzt schon ein paar Mal erzählt. Das sind alles so Situationen, die natürlich die Situationen dann nicht besser machen.
Ja, dann haben wir eigentlich vorher verzeiht, es gibt hartnäckigen Dreck. Also Dreck quasi, der aus der Hygieneroutine rausfällt. Also da kann man nicht einfach nur so mit den nachher erkannten oder genannten Pflegehinweisen viel machen, sondern der hartnäckige Dreck ist zum Beispiel, wenn jemand körperliche oder seelische Gewalt erlebt hat. Also häusliche Gewalt, geschlagen, misshandelt, häufig beleidigt, ausgegrenzt und so weiter. Das ist Dreck, der, wenn einfach länger anhaltend quasi auf der Seele liegen bleibt, dann ist er wirklich hartnäckig. Aber auch zum Beispiel psychische Erkrankungen aufgrund von einem Trauma, dass Fluchterfahrungen, Tod von einem nahestehenden Eltern, also von einer nahestehenden Person, wie zum Beispiel ein Elternteil, Geschwister oder ähnliches. Und das ist so quasi genannter hartnäckiger Dreck, weil er eben nie zu leicht wieder wickert geht. Es ist so, dass es manchmal auch notwendig ist, dass wenn dieser hartnäckige Dreck da ist, dann brauchen wir Profi-Reinigungskräfte quasi. In dem Fall sind es Psychotherapeuten, Kinder- oder Jugendpsychologen oder wenn man jetzt so im Fall vom Hort zum Beispiel schaut, dass man auch ein bisschen niederschwelliger rangeht und sagt, man holt einmal den Schulpsychologen einfach sich zu Rate. Denn wenn man so hartnäckigen Dreck nicht beachtet, beziehungsweise wenn man kleine Verschmutzungen ganz lang immer so unter den Teppich im wahrsten Sinne des Wortes kehrt und da einfach nicht achtsam damit umgeht, dann ja, kann das durchaus, sag ich jetzt einmal, fatale Folgen haben. Das kann anfangen bei Kleinigkeiten wie Einnässen und Einkoten, kann sie aber auch durchaus in ganz anderen Dingen äußern.
Ich sage jetzt mal auch ganz große Probleme, die dahinter stecken können, eben Essstörungen, Rückzug, Durchfall, dass die Kinder und Jugendlichen ein schlechtes Hautbild haben. Also wahrscheinlich betrifft das auch eher die Jugendlichen dann mit einem schlechten Hautbild, dass sie Bauchweh haben, dass sie Schlafstörungen entwickeln, Albträume, dass sie, wie wir vorher auch schon gesagt haben, unkontrollierte Gefühlsausbrüche haben, wie Wutanfälle oder dass sie weinen. Aber halt auch, und das ist schon ein Punkt, der ja ein bisschen schockiert, sage ich jetzt mal.
Da gipfelt das Ganze.
Aber das ist halt genau richtig. Das ist halt der Höhepunkt an das Ganze, dass es sogar dazu führen kann, dass Kinder und Jugendliche Suizidgedanken haben.
Ja, also wir haben auch ganz bewusst bei unserer Aufzeichnung da daneben so blitzig gemacht. Das ist wirklich nicht so, dass jedes Kind erleidet mal psychischen Dreck, so wie jeder Mensch psychischen Dreck einmal hat und der kehrt einfach hart zum Leben dazu. Es geht jetzt da wirklich darum, dass was ist, wenn ein Kind hartnäckigen Dreck erlebt über längere Zeit hinweg und man gar nichts tut. Ja. Und da haben eben so die ersten Anzeichen sowas wie Einnässen und Einkoten oder eben schlechtes Essen, Schlafstörungen, aber es kann eben sich auch tatsächlich ziemlich weit oben gipfeln. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, super, jetzt haben wir die ganze Zeit erzählt, was ist, wenn man schon hartnäckig dreckig ist und man eventuell Profireinigungskräfte kauft, aber er braucht. Aber eigentlich ist es ja sinnvoll, doch zum sagen, wie scharf ist eigentlich, dass es sauber bleibt?
Ja.
Also was sind denn so Pflegehinweise für meine Psyche quasi?
Ja, der größte Punkt, und den kennen wahrscheinlich alle Erzieherinnen und Erzieher, das Wort
Kaffee.
Ja, auch. Aber ist bei Kindern und Jugendlichen ein bisschen schwierig, aber ja, das Wort Resilienz.
Ja.
Resilienz bedeutet, dass man einfach mit diesen Situationen einfach gelernt hat, umzugehen. Das heißt, ich kann oder ich weiß, dass wenn ich Stress habe, dass mir Bewegung hilft, dass ich, wenn ich rausgehe, Fußball spiele, wenn ich laufen gehe, wenn ich spazieren gehe, wenn ich mich mit Freunden treffe, dass mir das hilft, abzuschalten und einfach auch mit den Situationen umzugehen oder vielleicht einfach Rollenspiele, wo ich diese Dinge aufarbeite. Also im Kindergarten kriegt man das natürlich ganz oft mit, dass die Kinder Mutter, Vater, Kind spielen in der Puppenecke zum Beispiel und da halt vielleicht die ein oder andere Situation nochmal nachspielen und nacherleben.
Oder auch mit so Schleichtieren. Mhm. Also ganz oft ist es ja, dass Kinder das projizieren und auf irgendwelche tierischen Gefährten oder irgendwie ja. So. Ist
ja,
das
auch ich habe zum Beispiel auch ganz oft die Rückmeldung gekriegt, das ist jetzt total banal, aber dass die Kinder zu Hause den Morgen Kreis nachspielen mit Kuscheltieren oder so und halt dann auch unseren Wortlaut benutzen. Das ist auch einfach so eine Sache, das Ganze zu verarbeiten. Ja. Jetzt ist es nichts, was mit Psychohygiene in einer gewissen Art und Weise zu tun hat, aber es, für die Kinder ist halt das einfach so ein Ritual, das einfach wichtig ist.
Ja, ich denke, dass das Psychohygiene schon auch was mit Aufarbeiten zum Tor hat, weil du, ja. Indem du das nachspielst, erlebst du das Nummer und kannst es vielleicht auch anders wahrnehmen. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, in der Psychomotorik das aufzuarbeiten bzw. sauber zu werden. Da gibt es also Spiele, wo man sich tatsächlich zum Beispiel am Ende der Stunde mit Schwämmen oder mit Pinseln oder mit anderen Gegenständen abrubbeln kann, wo ein Kind sagen kann, ich bin richtig dreckig geworden, gar nicht dreckig geworden oder bloß ein bisschen. Vielen hilft es auch kreativ zum Sein, ob das jetzt in Form von Malen ist, Werkeln oder Musikinstrument spielen. Die Kreativität ist auch für viele eine Möglichkeit zum Sagen, ich bleib psychisch sauber.
Ja, was auch ein Punkt ist und da können sich Kinder und Jugendliche, also Kinder habe ich so das Gefühl, ein bisschen besser drauf einlassen. Bei Jugendlichen muss man das dann schon so ein bisschen eingeführt haben oder da muss man das schon wissen, wie man das gut macht, ist Entspannung. Also das heißt, runterfahren, irgendwelche meditativen Einheiten zu machen, sei es jetzt mit irgendwie Musik oder auch vielleicht so Massagen ist eben auch schon wieder so ein bisschen grenzwertig bei Kindern, also bei Jugendlichen, bei Kindern geht es noch, aber das ist auch was, was denen oft ganz gut tut und man glaubt es oft gar nicht, dass es ihnen so gut tut und was natürlich auch ein Punkt ist, ist reden. Und zwar mit jemandem reden, dem man einfach wirklich vertraut, mit dem man gut reden kann, der einem vielleicht dann auch nicht unbedingt immer alles abnimmt, sondern einfach mit einem zusammen als Partner das Ganze durchsteht.
Und das ist bestimmt an jeden von uns schon mal so gegangen, egal ob du jetzt eine Mama, ein Papa, ein Erzieher, Erzieherin oder wer immer zuhört, eine Freundin, Ganz oft kommen solche Themen nämlich dann, wenn du gar nicht denkst, dass die jetzt kommen. Du bist beim Shoppen mit deiner Tochter und auf einmal verzeihst du irgendwas, was in der Schule war. Oder du hockst mit den Kindern am Brotzettisch und auf einmal kullern bei irgendeinem Kind die Tränen und es sagt, mein Teddybär ist gewaschen worden. Weil das sind Momente, mit denen rechnen wir als Erwachsene vielleicht nicht damit, dass das bei Kindern und Jugendlichen kommt. Aber die suchen sich schon bewusst die Momente, wo wenig Druck ist, wo wenig eh schon emotionale Belastung da ist. Und wenn ich zu einem 16-Jährigen zum Beispiel so, setzen wir an den Tisch hin, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du momentan sehr schnell aggressiv reagierst, dann werden mir da draußen wahrscheinlich fast alle zustimmen. Es gibt kaum einen 16-Jährigen, der wo dann sagt, ja Mama, du hast recht, ich glaube, ich muss mit dir Psychohygiene betreiben. Da kann man auch ziemlich schnell viel kaputt machen in diesem Prozess.
Ja, und es sind halt auch diese Situationen, wo sie sich eben sicher fühlen dann auch, weil eben nicht diese Gefahr besteht, ich muss jetzt drüber reden, sondern ich kann jetzt drüber reden. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der da mit reinspielt.
Ja, also wie gesagt, wie können sie sauber bleiben? Prävention ist da einfach das A und O. Und jetzt nochmal ganz konkret auf quasi den Alltag, sage ich jetzt einmal, als pädagogische Fachkraft hinbezogen. Schaut's genau hin und hört's genau hin. Aber nicht so, während ich meinen Kaffee drin am Brotzettisch sitzen, sondern wirklich gezielt. Nehmt euch die Zeit, habt ihr Lust zu erfahren, was präsentiert mir das Kind gerade, ohne dass es mit mir redet, aber vielleicht meult es irgendwas besonders. Behaltet da Veränderungen im Auge. Nicht, weil ein Kind einmal grantig drauf ist, sondern in welchen Situationen ist es? Ist es häufiger? Wird es weniger? Hat es Wesensveränderungen? Und vor allen Dingen zuhören, aktiv zuhören und auch sich bemühen, etwas rauszuhören, wenn ein Kind zum 35. Mal eine Puppe in der Babybadewanne ertränkt. Dann ist es nicht irgendwie, wo ich mir denke, Wahnsinn, du, da wird's irgendwann einmal, was wird jetzt die wahrscheinlich, sondern da wäre ich hellhörig, da höre ich ja irgendwas raus, was mit Verlust oder zum Tor hat.
Ja, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man den Kindern eine Routine oder Rituale mitgibt, weil die eben Sicherheit geben und dadurch dann eben die Sicherheit entsteht, dass die Kinder auch das Reden anfangen oder das Erzählen anfangen oder sich so sicher fühlen, dass sie dann eben in den Rollenspielen solche Dinge ja verarbeiten. Und was auch ganz interessant ist, tatsächlich gesunde Ernährung.
Ja, also beim Recherchieren, ich habe auch direkt ein bisschen zweimal eigentlich lesen lassen, aber es steht wirklich drin, dass quasi Psychohygiene ist anstrengend, also das, der Körper braucht da Kraft dafür, also auch das Hirn und der Körper an sich. Und wenn du den ganzen Tag nur mit Junkfood dich vollbämst oder mit Süßigkeiten, dann ist schnell der Energiehaushalt aufgebraucht, beziehungsweise die Energie wird dann eher eben in Bewegung umgesetzt, weil du dann hyper wärst. Und eine gesunde, ausgewogene Ernährung kann gesund für deine psychische Sauberkeit sein.
Also ganz interessant. Und was auch noch wichtig ist, ist, einen Ausgleich zu schaffen. Also, dass man einfach eben sich irgendwie sucht, was tut mir gut in denen Stresssituationen? Ist es das Malen? Ist es das Bewegen? Ist es das Reden? Ist es die Meditation? Dass man da den Kindern einfach die Möglichkeit gibt, für sich herauszufinden, was einem gut tut.
Ja, und vor allen Dingen nicht nur zum sagen, ah ja, ich weiß schon, Stress wird abgebaut durch Bewegung, sondern bewegen, aber dann auch wieder zu schaffen, wann kommt der Punkt der Ruhe. Also das ist, glaube ich, schon ganz entscheidend. Und wie wir vorher schon gesagt haben, sucht sich wirklich ungezwungene Aktivitäten, der zu backen, mit einer Spaziergänge machen, im Garten spielen, bei Jugendlichen einmal das wirklich machen, dass man zum Beispiel, auch wenn es am Netz auch PC-Spiele mitspielt, auch wenn man sagt, boah, das ist ja eigentlich was, wenn der da vor seiner Dattelkiste sitzt, da kriege ich die Vollkrise, lasst euch halt einmal drauf ein, das ist halt sei oder ihr eure Welt in dem Fall, dann in dem Moment. Kinder leben im Hier und Jetzt, Caro. Das heißt, der hat's nicht in dem rumstacheln, was mal irgendwann war. Das ist für Kinder und auch für Jugendliche, die sowieso in der ersten Lebenskrise stecken, ganz, ganz schwer. Das ist ja wie wenn jemand zu dir sagt, Mensch, denk mal an deine Kindheit zurück, war da was? Dann denkst du dir also, boah, keine Ahnung, ich bin jetzt 30, was wäre in meiner Vergangenheit gewesen sein, so ungefähr?
Viel.
Da war sehr viel, genau. Veränderungen kehren auch zum Leben dazu, wie Caro schon gesagt haben. Resilienz ist einfach ganz, ganz wichtig. Durchlebst die Situationen gemeinsam mit den Kindern, seid ein Anker, seid Ansprechpartner, seid für die Kinder einfach auch da. Und indem er gemeinsam etwas bewältigt und nicht sagt, ich biete die Lösungen, sondern wir schaffen das schon, kommen wir auch viel zum Reinigungsprozess einfach auch beitragen.
Ja, also was mir jetzt noch wichtig ist zu sagen, ist, dass man natürlich nicht überempfindlich sein darf für solche Dinge, sondern dass man einfach wachsam ist, dass man ein gutes Auge hat auf seine Kinder. Ich meine, die meisten Erzieherinnen haben das, haben gute und auch Kinderpflegerinnen haben einen guten Blick auf ihre Kinder, aber man darf halt nicht vergessen, dass man die Beobachtungen wirklich so
aus einer Mücke keinen Elefanten machen.
Genau, richtig. Und selber nicht vielleicht von sich auf die Kinder dann schließen. Das sind immer so gefährliche Beobachtungsfehler, dass der erlebt jetzt gerade das Gleiche wie ich und das wird natürlich dann immer ein bisschen schwierig.
Ja, das haben wir so ein bisschen bei Übertragung und Gegenübertragung. Ja. War immer ein interessantes Thema für den Podcast.
Auf jeden Fall.
Ja, also ihr habt's gehört, jetzt nicht nur euren Körper duschen oder baden und Deo verwenden, um quasi körperlich rein zu bleiben, der ist ja was für eure psychische Gesundheit. Die ist nämlich mindestens genauso wichtig wie die körperliche. Und achtet auch darauf, dass eure euch anvertrauten Kinder und Jugendlichen, eure eigenen Kinder, euer Partner und so weiter auch einfach psychisch sauber bleiben. Das ist ein bisschen so salopp dahingesagt. Aber ganz interessantes Thema. Es gibt da ein tolles Buch, das werden wir euch dann wieder in unserem Wochentipp vorschlagen, wo es um das Thema also geht. In da geht es schwerpunktmäßig dann um Kinder. Ja, Ida Zong, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Mittwoch. Oder wann auch immer du uns anhörst. Und bleibt's gesund und vor allen Dingen bleibt's psychisch sauber. Pfiat euch!
Ja, Anna, jetzt haben wir aber noch viel über die Kinder gesprochen. Es geht ja auch irgendwie um uns Erzieherinnen. Aber ich glaube, das werden wir in unserem nächsten Podcast besprechen. Also seid's gespannt. Empfehlt's uns weiter. Hört's uns regelmäßig. Bleibt's uns als Follower auf Instagram und Facebook treu. Und dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag, egal wann ihr uns hört. Pfiat euch!